Wenn man KI benutzt, dann braucht man doch seinen Verstand nicht mehr zu benutzen. Und ich sage, genau. Und weil das so ist, müssen wir es in die Schule bringen. Denn was passiert denn, wenn wir es dort nicht haben? Wenn es mir egal ist, wie die Schüler dann zu Hause zum Ergebnis kommen, was ist denn dann? Dann ignoriere ich das, aber letzten Endes bekomme ich dann von den Schülerinnen und Schülern etwas, was man ihnen nicht zum Vorwurf machen kann, nämlich die effiziente Nutzung von Werkzeugen, die ihr eigenes Lernen dann verhindern.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Bob Blume. Hallo Bob, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Bob, du bist vom Beruf Lehrer, aber nicht irgendein Lehrer, sondern einer, der draußen im Internet bekannt ist als der Netzlehrer. Dein Buch 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, hat 2022 für viel Diskussion gesorgt. Du bist als Blogger des Jahres ausgezeichnet worden, als TEDx-Speaker aufgetreten, du bist Moderator und Bestsellerautor, du bist ein Bildungsinfluencer. Du setzt dich leidenschaftlich für die digitale Bildung ein und bist eine inspirierende Stimme in der Bildungsdebatte. Bob, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Im Grunde genommen kann man sagen, dass ich tatsächlich als Lehrer schon relativ früh angefangen habe, meine Gedanken laut im Internet zu teilen. Das war damals weder mit Strategie noch mit einer besonderen Zielsetzung. Das habe ich in gewisser Weise beibehalten. Also immer, wenn Leute mich jetzt fragen, wie geht's eigentlich für dich weiter, sage ich, ich weiß es nicht ganz genau, ich mache. Und das ist wirklich ein großer Luxus. Das, wo ich Lust habe und wo ich das Gefühl habe, ich kann Menschen in irgendeiner Weise berühren oder, wie ich gerade auch öfter sage, etwas anschubsen. Aber jedenfalls ist durch meine Arbeit im Internet, damals vor allen Dingen auf dem Blog, später auf dem Netzwerk, das dann noch Twitter hieß und benutzbar war, eine Form von Reichweite, ein Austausch, ein Netzwerk entstanden, das mich immer mehr dazu gebracht und dazu geführt hat, öffentlich zu sprechen. Im Grunde genommen als freier Radikaler, also ohne, dass ich einen Verband hinter mir habe oder eine Institution. Das hat den großen Vorteil, dass ich mich an keinen wenden muss. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass es immer mal wieder großen Gegenwind gibt. Aber ich glaube, wenn es gar keinen Gegenwind mehr geben würde, dann würde ich auch etwas falsch machen. Oder das Bildungssystem hätte sich in jene Utopie aufgelöst, die ich gerne sehen würde. Aber ich glaube, bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Über diese Utopie wollen wir heute auf jeden Fall auch noch sprechen. Und wir haben vereinbart, einen Schwerpunkt auf dein neues Buch «Warum noch lernen?» zu legen, das im September 2024 erschienen ist. Du gehst dort der Frage nach, wie Schule in Zeiten von KI-Krisen und sozialer Ungerechtigkeit aussehen könnte. Bob, was hat dich dazu inspiriert, dieses Buch zu schreiben und warum ist es gerade jetzt so relevant?
Im Grunde genommen hast du gerade in deiner Einleitung schon zwei wichtige Punkte gesagt. Nachdem mein erstes Buch erschienen ist und ich den Blogger des Jahres aus meiner Sicht völlig unerwartet, ich bin da hingegangen und dachte, dabei sein ist alles gewonnen hatte, kam es dazu, dass ich den TEDx-Talk halten konnte. Und bei diesem TEDx-Talk habe ich die Frage, warum noch lernen, gleichzeitig als Antwort schulischer Bildung zunächst einmal gegeben. Indem ich gesagt habe, wenn man etwas lernt, dann muss man eigentlich wissen, warum man das tut. Diese Sinnstiftung, die Bedeutsamkeit, die muss ins Zentrum des Lernens. Und eigentlich wollte ich damals schon, das war also wenige Monate nach der Veröffentlichung dieses Buches, schon darüber nachdenken, wie ein zweites Buch aussehen könnte, in dem es eben ganz zentral darum geht, wie kommt diese Sinnstiftung eigentlich in die Schule. Und während ich dann daran gearbeitet habe, ist mir aufgefallen, dass es nicht nur darum geht, wie wir den Sinn, die Relevanz, nicht die Nützlichkeit übrigens, nützlich kann Bildung auch sein, aber sie muss zunächst einmal relevant sein, also ich sage es nur mal ganz kurz, weil kulturelle Bildung zum Beispiel ja höchst relevant für den Einzelnen ist, aber nicht zwangsläufig nützlich in einer Form, dass ich jetzt eine Steuererklärung besser machen müsste. Jedenfalls ist mir in dieser Recherche dann nochmal deutlich klar geworden, dass Schulen aus ihrer Tradition heraus so funktionieren, dass sie das Lernen auslagern. Das heißt, dass es nicht nur darum geht, dass das der Sinn ins Lernen muss, sondern überhaupt das Lernen in die Schule. Was mich zu dem provokanten ersten Satz, nachdem das Buch im Grunde genommen fertig geschrieben war, in der Einleitung gebracht hat, an deutschen Schulen wird nicht gelernt. Das ist keine Provokation der Provokation wegen, sondern, und das geht jetzt auf den zweiten Teil deiner Frage ein, der Hinweis darauf, dass Schule traditionell so funktioniert, dass der eigentliche Lernprozess oftmals nach Hause ausgelagert wird. Und immer wenn das passiert, dann können unterschiedliche Dinge dort vorliegen. Zum Beispiel entweder Eltern, die einen unterstützen, die akademischen Hintergrund haben oder genug Geld, einen zu unterstützen oder eben nicht. Und genau diese Auslagerung des eigentlichen vertieften Lernens führt zu einer Ungerechtigkeit, die sich in zahlreichen Studien auch international zeigt. Und das ist jetzt quasi der Abschluss für deine Frage, der Grund, warum wir daran dringend was ändern müssen. Zumindest, wenn wir der Überzeugung sind, dass alle Kinder und Jugendliche eine Bildung verdient haben, die finanziell unabhängig macht, die kulturelle Teilhabe ermöglicht und die es ihnen ermöglicht, sich in der Gesellschaft zu orientieren.
Du sprichst hier die Teilhabe an, die Möglichkeit zu partizipieren in der gesellschaftlichen Entwicklung und Entfaltung. Und im Prinzip lehnst du dich dabei auch ein bisschen am großen Gelehrten, Staatsmann und Bildungsreformer Wilhelm von Humboldt an, den du ja gleich zu Beginn in deinem Buch zitierst. Und wenn ich Humboldt richtig verstanden habe, war das so ein großer Theoretiker der Bildung, der eben auch auf die ganzheitliche Entwicklung des Menschen abgezielt hat und von einem Bildungsideal geträumt hat, das den Menschen als eigenständiges und selbstverantwortliches Individuum sieht, das durch Bildung und persönliche Entwicklung zu seiner vollen Entfaltung gelangt. Gibt es Inspirationen, die du tatsächlich von Wilhelm von Humboldt für das Schreiben von deinem neuen Buch übernommen hast? Oder hast du ein bestimmtes Ideal von Bildung?
Nun, das Schöne ist ja, ich schreibe in dem Buch auch, und das ist keine Neuigkeit, mir aber wichtig zu sagen, ich stehe auf den Schultern von Riesen. Was ich tue mit dem Buch, ist eine kreative Form der Amalgamierung, eine neuartige möglicherweise Zusammensetzung in Zeiten von künstlicher Intelligenz und Krise, die im besten Fall eine Grundlage dafür bietet, dann natürlich auch weiter darüber nachzudenken, wie heißt, was ist das eigentlich konkret? Man kann sich den litauischen Bildungsplan, den Humboldt selbst geschrieben hat, immer noch durchlesen. Er hat von seiner Modernität nichts verloren, was gleichzeitig aber auch auf etwas hinweist, nämlich dass Humboldt selbst zu seiner Zeit sein Bildungsideal gar nicht vollends, wie soll ich sagen, materialisiert gesehen hat. Also das heißt, wenn jemand sagt, wir müssen zurück zum Humboldts Bildungsideal, ist das eigentlich falsch. Wir müssten sagen, wir müssen uns weiter anstrengen, dorthin zu kommen. Und das mache ich jetzt mal etwas konkreter. Wenn Menschen über allgemeine Bildung reden, dann hört sich das immer so abstrakt an, idealistisch. Man schreibt es in dem Feuilleton. Für mich ist es wichtig, das Lernen selbst in seinen Facetten so zu begreifen, dass es mehr ist als eine Auseinandersetzung am Abend vor dem Test, sondern, ich gebe mal ein Beispiel, Demokratie zu erlernen bedeutet eben nicht, wie Christian Wulff jetzt gesagt hat, dass wir mehr die Nationalhymne singen sollen, bedeutet eben nicht, dass wir über die Institutionen Bescheid wissen, sondern Demokratie erlernen bedeutet, tätig zu sein in der Partizipation. Das heißt, selbst etwas tun zu können, Selbstwirksamkeit zu entfalten, um sich nicht ohnmächtig zu fühlen. Und genau das ist eben dieser Teil der allgemeinen Bildung oder der dann zu allgemeinen Bildung geworden, dieser Begrifflichkeit, die unter anderem Humboldt genommen hat, Klafki habe ich da auch erwähnt, die theoretisch umsetzbar ist und in zahlreichen Bildungsplänen auch steht, als Demokratieerziehung zum Beispiel, als Bildung für nachhaltige Entwicklung. Aber in den Schulen im Grunde genommen beiseite geschoben und ignoriert wird für die Priorisierung von operationalisierbaren Kleinstkompetenzen. Und ich sage eben, viele Sachen stehen da schon, aber wir müssen sie ernst nehmen, weil nämlich ansonsten etwas passiert, was wir schwarz auf weiß sehen können, nämlich dass die Frage, warum noch lernen, wie ich sie in dem Buch stelle, von den Schülerinnen und Schülern selbst gar nicht mehr beantwortet werden kann. Und wer nach 10, 12 oder 13 Jahren auf die Schule zurückblickt, auf den Ort, wo er jeden Tag hingegangen ist und sich die Frage stellt, warum war ich eigentlich da, das hat mir für mich nichts gebracht, der hat nicht nur ein großes Problem im weiteren Lernprozess, der gebraucht wird. Das lebenslange Lernen ist nicht nur eine Floskel, sondern in unserer heutigen Arbeitswelt braucht man die Flexibilität und Leidenschaft, sich fortzuführen. Sondern es kann auch dazu führen, dass man die Antworten von Leuten dann bekommt, die sie ausnutzen. Ja, die zum Beispiel sagen, du fühlst dich ohnmächtig, wir geben dir diese Selbstermächtigung zurück, zum Beispiel indem wir nationalistische Überhöhungen betreiben, indem wir dir sagen, die anderen sind schuld und so weiter. Das heißt, für mich ist diese Form, nach der du gefragt hast, der Allgemeinbildung nicht nur eine leere Floskel und eine Vision, die sowieso nicht erreichbar ist, sondern sie liegt in erstens einer Erweiterung des Lernprozesses auf die Tätigkeiten in der Schule, auch außerhalb des bloßen Inhalts. Und sie liegt eben in den Freiräumen für die Kinder und Jugendliche, in denen man ihnen die Möglichkeit gibt, ihr Potenzial auch wirklich zu entfalten, wirklich sich mit etwas zu befassen, was interessiert. Und eben dieses Erleben der eigenen Selbstwirksamkeit zu haben und zu verstehen, wie ein, excuse my French, geiler Prozess Lernen eigentlich an und für sich ist. Und letzter Punkt, was für mich am nächsten an eine kurze und ja bemerkenswerte, merkwürdige vielleicht Definition von Bildung heranragt, ist eine auch im Buch zitierte Aussage des britischen Philosophen Alfred North Whitehead, der gesagt hat, Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Und da ist für mich nicht nur alles drin, sondern in der stark verkürzten Version dieses Zitats, Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen, steckt, Bildung ist der Erwerb. Bildung ist nicht der Kanon, Bildung ist nicht die Checkliste, Bildung ist nicht das, was ich definiere, was Bildung ist, sondern Bildung ist die Fähigkeit, mit dem, was man schon hat, Neues sich selbst vielleicht unter Mithilfe von anderen zu erwerben. Und das ist für mich eine Leitlinie, die, finde ich, als Diskussionsgrundlage, was Schulen im 21. Jahrhundert eigentlich zu leisten haben, sehr, sehr nützlich ist.
Danke für diese Darlegung und Präzisierung von deinem Bildungsverständnis. Und du hast vorhin ja auch kurz nochmal dieses wichtige Wort im Titel gestreift, dieses Warum braucht es das überhaupt? Und diese Klärung des Warums, du schlägst quasi im Buch auch vor, das in den Mittelpunkt aller Überlegungen zu stellen. Bob, wie definierst du dieses Warum des Lernens und wie können Lehrkräfte es tatsächlich in ihrer Bildungsarbeit integrieren?
Und das ist total einfach. Also erstens ist das einfach, weil ich das überhaupt gar nicht definieren kann, weil es völlig inhaltsabhängig ist. Ja? Es ist völlig inhaltsabhängig. Ich verlange nicht weniger, als dass Lehrkräfte quasi zu jeder Zeit, in jeder Stunde zunächst mal klären, warum machen wir das, was wir machen. Immer. Immer. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten der Antwort. Eine Antwort wäre, ich weiß es selber nicht. Wenn man es selber nicht weiß, dann muss man es weglassen. So einfach ist das. Außer es bestehen externe Gründe, wir müssen es halt für die Prüfung machen. Aber sich darauf zurückzulehnen, wäre, finde ich, auch ein bisschen zu wenig. Dann muss man die intellektuelle Leistung als derjenige, der Lehrperson ist, hinbekommen und sich so lange mit dem Thema befassen, bis man versteht, wo, wenn auch nur der kleine Schnipsel ist, der verständlich macht, was können sich diejenigen, die uns aufgeschrieben haben, dass wir das machen müssen, damit eigentlich sagen. Manchmal ist das schwierig. Ich gebe ein Beispiel. Als Deutschlehrer habe ich immer gedacht, die Benennung von grammatikalischen Strukturen, die ist zwar irgendwie nervig, aber wenn man das sehr gut macht, hat man später, also so in der 11., 12. Klasse, eben die Möglichkeit, nicht zu sagen, bei einer Kurzprosa-Interpretation, dieser Satz ist irgendwie wichtig, sondern man sagt, der vorgeschobene Temporalsatz verdeutlicht das. Also habe ich im Grunde genommen eine Form von Rechtfertigung als Grammatiker. Sind wir ganz ehrlich, das können noch nicht mal die Allerbesten. Sie müssen es auch nicht können, das sind Proseminar-Inhalte. Es ist schlichtweg weniger wichtig zu wissen, was ein Prädikativ oder eine bestimmte Form des Objekts ist, als die Freude daran zu entwickeln, zu schreiben. Und auch hier kann ich konkrete Beispiele geben. Ich habe mit meinen Oberstufenschülerinnen und Schülern immer Blogs geführt, wo ich Impulse gegeben habe, Impuls 1, 2, 3 und 4. Und der fünfte Impuls war, oder schreibt, worüber ihr wollt. Und nach haben die festgestellt, was der Blume da sich gedacht hat, ist zwar ganz interessant, aber ich schreibe mal über das, was mich bewegt. Und plötzlich schreiben die das nicht nur für mich, sondern auch für sich. Und plötzlich schreiben sie es nicht nur für mich und für sich, sondern es kommen andere Leute hinzu und sagen, das ist ja unglaublich, dass eine Zwölfklässlerin über die Suffragettenbewegung der Weimarer Republik schreibt, einfach von sich, weil sie da Lust drauf hat. Und dann kommen Schüler und sagen, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich etwas geschrieben habe, was für mich von Bedeutung hatte. Prädikativ und Präpositionalobjekt, das kann man danach auch noch lernen. Und das weiß ich als ein Waldorfschüler, der noch nicht mal wusste, was Subjekt, Prädikat und Objekt ist, bevor ich mein Germanistikstudium angefangen habe. Ist das peinlich? Ist schon ein bisschen peinlich. Aber das habe ich innerhalb von 2 Wochen hingekriegt. Was man nicht innerhalb von 2 Wochen hinkriegt, ist die Lust am Lernen zu haben. Und ich habe in meinem gesamten Studium nicht eine Hausarbeit geschrieben, die mich in irgendeiner Form genervt hat. Ich habe die Leute gar nicht verstanden, die darüber gejammert haben, weil ich die ganze Zeit dachte, du hast es doch selber ausgewählt. Und das ist eben wichtig, das zu sehen, dass es entweder darum gehen muss, was ist das, warum und warum machen wir das? Und wenn die Antwort schwerfällt oder die Antwort bedeutet, eigentlich weiß ich es auch nicht, diese Inhalte, so klein es geht, zu kürzen. Letzter Punkt, warum? Denn Schule macht ja jetzt schon viel zu viel. Und wenn wir jetzt über KI sprechen, die Ergebnisse von KI zu beurteilen, kann man nur, wenn man das Thema sehr intensiv verstanden hat. Wir können aber nicht beides gleichzeitig. Wir können nicht in eine Breite gehen, wie sie Schule gerade macht, und in eine Tiefe, die es ermöglicht. Also brauchen wir, aus meiner Sicht, weniger Breite und mehr Tiefe. Und das geht nur, wenn die individuelle Lehrkraft, wenn es die Struktur schon nicht schafft, auch den Mut hat zu sagen, entweder hat das Ganze eine Relevanz für Schülerinnen und Schüler oder eben nicht. Und entsprechend muss ich auch eine Entscheidung treffen.
Bob, du hast dich ja selber intensiv mit digitaler Bildung auseinandergesetzt. Das Thema KI haben wir schon ein bisschen geritzt, das im Moment im Horizont sehr mächtig und wuchtig diskutiert wird. Was sind denn Ideen für digitale Medien? Wie können sie das Lernen sinnstiftender und eben auch relevanter machen, ohne dass dabei die menschliche Komponente verloren geht?
Ja, also erstmal muss man ganz klar sagen, die menschliche Komponente bleibt prioritär. Ich habe das mal eine Zeit lang anders gesehen. Ich sehe es mittlerweile aber schon so. Das, was ich so wichtig finde, ist, dass es, und das hast du eben in deiner Frage auch gar nicht gesagt, ich halte persönlich nichts davon, von digital gestütztem Lernen zu sprechen. Ich halte noch nicht mal so viel von digitaler Bildung. Sondern was ich benutze, und das ist allerdings ein bisschen klobig, ich habe immer gesprochen von reflektiertem Lernen in der digitalen Welt. Warum? Wir lernen ja nicht dasselbe, was wir immer lernen oder auf dieselbe Art, nur mit anderen Mitteln. Wenn wir das tun würden, dann hätten die Leute recht, die sagen, ja, warum soll ich jetzt ein iPad benutzen, wenn ich doch sowieso dasselbe mache? Sondern wir können plötzlich auf eine andere Art miteinander umgehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Englisch lernen findet heutzutage über Netflix statt. Es gibt Schülerinnen und Schüler, oder machen wir es mal ein bisschen provokanter. Gib einem Schüler einen Netflix-Zugang und 2 Jahre Zeit und nimm als Vergleichsgruppe eine Klasse, die normalen Englischunterricht hat. Wer kann danach besser Englisch? Es ist völlig klar. Und das führt übrigens dazu, dass Englischlehrkräfte jetzt schon die Frage stellen, wofür braucht man mich überhaupt noch? Und das ist eine relevante Frage. Übrigens eine Frage, die beantwortet werden kann. Denn Kontext, Zusammenhang, Kultur, wie du hast es gerade gesagt, didaktische Reduktion von komplexen Inhalten, so dass sie zugänglich werden. Das sind alles Dinge, die sind für die Lehrkräfte noch relevant. Aber nicht die Frage, wie spricht man wie was aus oder welche grammatikalische Struktur ist das. Das können die nämlich nach 2 Jahren. Nicht alle, aber diejenigen jedenfalls diesmal. Warum? Weil die sich das sozusagen selbst auswählen. Aus der Perspektive ist es plötzlich nicht, ich benutze eine App und bin irgendwie besser, sondern die Kultur der Digitalität. Das heißt, die Kultur, die es ermöglicht, einen Zugang zum Beispiel zu Filmen auf unterschiedlichen Sprachen zu haben, ermöglicht mir das. Und jetzt kommt's. KI geht einen Schritt weiter. Viele von den Zuhörenden haben vielleicht schon über adaptive Lernsysteme gehört. Also plötzlich bin ich in der Lage, 30 Schülerinnen und Schüler in 30 unterschiedlichen Levels theoretisch zum Lernen zu bringen. Ich selber bin nicht nutzlos, denn die sitzen da ja nicht einfach nur und wir machen den Nürnberger Trichter 2.0, sondern die fragen, wie habe ich das zu verstehen, wie kann ich das machen, wie kann ich den Prompt so eingeben, dass die Verbesserung ein bisschen netter ist oder wie auch immer. Aber KI bietet genauso die Möglichkeit des Entlernens. Also das heißt, des schlechter werdens. Und das ist ein Punkt, den ich immer nicht verstehe, wenn ich mit anderen Experten, zum Beispiel mit Herrn Lankau, der in Deutschland eher die Kontraposition zu KI im Unterricht einnimmt. Das ist etwas, was ich nicht verstehe, denn da kommen immer wieder Argumente wie, wenn man KI benutzt, dann braucht man doch seinen Verstand nicht mehr zu benutzen. Und ich sage, genau. Und weil das so ist, müssen wir es in die Schule bringen. Denn was passiert denn, wenn wir es dort nicht haben? Wenn ich hier nur stehen bleibe und erkläre, wenn es mir egal ist, wie die Schüler dann zu Hause zum Ergebnis kommen, was ist denn dann? Dann ignoriere ich das, aber letzten Endes bekomme ich dann von den Schülerinnen und Schülern etwas, was man ihnen nicht zum Vorwurf machen kann, nämlich die effiziente Nutzung von Werkzeugen, die ihr eigenes Lernen dann verhindern. Das heißt, die Frage ist für mich immer, wie kann das Digitale in eine Art und Weise eingebunden werden, die Lernen entweder sinnvoll gestaltet, vielleicht effizienter macht, vielleicht individualisierbar macht und natürlich auch, und das ist der letzte, glaube ich, große Bereich, der die Schülerinnen und Schüler in die Lage versetzt, auch diese Neuartigkeit, es kommen immer neue Sachen hinzu, auf eine tiefgreifende Weise zu reflektieren. Ja, das ist auch wichtig. Das heißt, Beat Döbeli-Honegger, der auch fürs Kultusministerium fürs Deutsche arbeitet, hat das in einer, wie ich finde, unfassbar schönen Formel zusammengepasst, die ich nur ein ganz kleines bisschen ergänzt habe, nämlich in den Präpositionen. Lernen im 21. Jahrhundert ist Lernen mit, über und trotz Medien. Ich habe noch eine Präposition hinzugefügt, nämlich durch. Denn obwohl wir uns oftmals hinstellen und von den Aufmerksamkeitsfängern TikTok und Co. sprechen, da bin ich sogar auch bei, ja. Also ich halte nichts von Smartphones im Unterricht dauerhaft, obwohl das so ist, gibt es ja durchaus auch sehr positive Lerneffekte für den Einzelnen, wenn er oder sie eben in der Lage ist zu reflektieren, ist das etwas, was gut für mich ist oder nicht. Und das ist wiederum dann Aufgabe der Schule. In einem Satz: Lernen im 21. Jahrhundert heißt immer Lernen mit, über, trotz und durch Medien. Und die Entscheidung, wann es angebracht ist und wann nicht, ist eine tiefgreifende Expertise der einzelnen Lehrpersonen benötigt.
Bob, lass uns an dieser Stelle im Gespräch noch rübergehen zu dieser Idee. Was heißt denn das? Was ist die Verbindung zum Thema Chancengleichheit? Und ich spreche jetzt hier aus einer Schweizer Perspektive. Hier gibt es ja einerseits hohe Investitionen in Bildung und grundsätzlich ein gut ausgestattetes öffentliches Schulsystem. Und trotzdem gibt es große Herausforderungen in der Bildungsgerechtigkeit, die im Moment noch stark vom sozioökonomischen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler abhängen. Vereinfacht gesagt, auch hier in der Schweiz, der sozioökonomische Status der Eltern beeinflusst stark die Bildungserfolge der Kinder. Und Kinder aus einkommensschwachen Familien haben oft schlechtere Bildungschancen, was sich beispielsweise in niedrigen Schulabschlüssen und höheren Dropout-Raten niederschlägt. Und dieser Zusammenhang wird in der Schweiz noch durch die frühe Selektion ins Bildungssystem, das heißt der Übertritt in die Sekundarschulen, weiter verstärkt. In der Schweiz ist das eine Entscheidung über die Bildungslaufbahn, die in der Regel in einem frühen Alter getroffen wird, meistens mit 11 oder mit 12 Jahren nach der 6. Klasse. Ich würde gern von dir hören, wie kann das Bildungssystem gerechter gestaltet werden, um dieser sozialen Ungleichheit zu begegnen, im Idealfall, um sie zu minimieren?
Also ich finde es erstmal schon mal gut, dass du über Minimieren sprichst. Denn die traurige Wahrheit ist, Ungleichheit lässt sich durch das Bildungssystem nicht einfach loswerden. Das ist erstmal wichtig. Ich habe mit der Soziologin Jutta Almendinger gesprochen, die sogar noch weiter gegangen ist, die gesagt hat, na dann lassen wir die Reichen, die richtig reichen Leute, die Kinder doch auf die ganzen Privatschulen schicken, aber sorgen dafür, dass die anderen Schulen die Möglichkeit ergeben, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler irgendwie zu einem Abschluss kommen. Das sage ich aber nur deshalb, weil im Grunde genommen die erweiterte Betrachtungsweise ist, dass Ungerechtigkeit eben nicht durchs Bildungssystem per se verändert werden kann, sondern es ist im Grunde genommen auch Häuserbaupolitik, Wohnungspolitik, Armutsbekämpfung, Sozialpolitik und vieles mehr. Aber richtig ist auch, dass es in keinem Umfeld überhaupt auf eine Art möglich ist, Gerechtigkeit zu erzeugen wie im Bildungssystem. Also mit anderen Worten, nur dort kann es nicht verändert werden, aber dort kann zumindest eine, wie du es gerade gesagt hast, Minimierung stattfinden. Und ich meine, deshalb habe ich das auch in meinem Buchtitel, nicht nur damit es irgendwie gut klingt, sondern die Idee zu sagen, was sind Schulen eigentlich für Orte? Schulen sind die Lernorte mit allem, was zugehört, im besten Fall auch den Ressourcen, bedeutet ja, dass ich eben nicht abhängig davon bin, den Lernprozess dort zu machen, wo ich auf meine Brüder aufpassen muss, wo ich vielleicht gar keinen eigenen Schreibtisch habe, wo ich keinen richtigen Internetzugang habe, sondern dort, wo Lernen stattfinden soll. Jetzt kommen Leute und sagen, aber dafür haben wir doch viel zu viele Inhalte. Ja, genau, das stimmt. Deshalb müssen wir uns überlegen, wie machen wir das? Ja, aber alles andere würde ja bedeuten zu sagen, wie können wir das System beibehalten und gerechter werden? Gar nicht, das geht nicht. Wir haben in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, müsste man mal gucken, eine Nachhilfeindustrie von 1 Milliarde Euro. Was sagt uns das denn? Das ist doch nichts weiter als der empirische Beweis dafür, dass Tausende, Zehntausende Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sind, das zu tun, was sie tun sollten, ohne monetär unterstützt zu werden. Besser kann man ja Ungleichheit eigentlich gar nicht zeigen. Deshalb ist im Grunde genommen dieser zweite Gedanke, den ich vor einiger Zeit gerade eben schon mal gesagt habe, nämlich nicht das Warum muss ins Lernen, ins Zentrum, sondern das Lernen selbst muss Zentrum der Schule sein. Schule als Lernorte, nicht als Unterrichtsorte, zwangsläufig. Ist das so wichtig? Übrigens, für all die, die jetzt sagen, ja, aber also ich verbiete sowieso nichts. Es geht nicht darum, dass man nicht mal frontal was sagen kann. Es geht nicht darum, dass ich mal nicht eine Instruktion sagen kann. Es geht nicht darum, dass es auch Gespräche zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern gibt. Sondern es geht zunächst mal um die Frage, was ist eigentlich die Zielsetzung? Und ich erinnere mich da immer gerne an diese Matrix-Szene, ja, wo Morpheus zu Neo sagt, hier, die Tür kann ich dir zeigen, durchgehen musst du selbst, das weiß jeder. Jede Lehrperson weiß das. Ich kann mich hinstellen und den tollsten Vortrag halten, was die Leute danach machen, weiß ich nicht. Aber genau weil man das weiß, bin ich doch lieber dabei, wenn wir zusammen durch die Tür gehen, als einfach nur die Tür zu zeigen und danach zu sagen, so, und durchgehen kannst du jetzt mit, naja, eben deinen unterschiedlichen Voraussetzungen. Und das ist sozusagen die Pointe dieser Gesamtheit. Wenn Bildung dort stattfindet, wo Chancengleichheit überhaupt erst erzeugt werden kann, ist die Chance zur Minimierung dieser Ungleichheit ungemein größer.
Du bringst ja hier selber einen großen Erfahrungsschatz mit, Bob. Du bist sowohl als Gymnasiallehrer als auch Realschullehrer erfahren. Siehst du da bestimmte Unterschiede in den Herausforderungen, denen diese verschiedenen Schularten gegenüberstehen?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich auf der einen Seite zwar in der Realschule schon unterrichtet habe, auch in der Werkrealschule, und im Gymnasium, weil ich aber glaube, dass die Erfahrungen, die man dort macht, erstens sich nicht komplett einfach verallgemeinern lassen auf der einen Seite und weil auf der anderen Seite ich das Gefühl habe, dass oftmals die Betrachtung auch eine self-fulfilling prophecy ist. Also wenn ich in eine Realschule gehe und das Gefühl habe, also ich werde jetzt diese Realschüler so behandeln wie Realschüler, ich meine, das ist ja sowieso nur ein Konstrukt, weiß ich nicht. Ich hatte mal eine ganz interessante Situation, da war eine Schülerin in meinem Kurs, 12. Klasse, Abitur. Und ich weiß gerade gar nicht, warum. Ich glaube, ich versuche ja sozusagen diese Lerninitiation, über die ich immer rede, die setze ich auch konkret um. Das heißt, in der Oberstufe sind die Schülerinnen und Schüler soweit, die kommen in den Unterricht. Dann sprechen wir kurz darüber, wer was gerade macht. Und ab dann sitzen die in Gruppen oder alleine oder wie auch immer. Und ich bin Mentor. Ja, das heißt, das ist keine Form von Unterricht, also dass ich da stehe, jetzt mach bitte Seite 23, so. Aber jedenfalls, ich erinnere mich daran, dass da eben diese Schülerin saß und 2, 3 andere auch noch verteilt und ein paar waren ganz woanders und haben gerade gelernt. Und die Schülerin fragte mich, ob ihr Freund kurz dazukommen könnte. Und der Freund, der hatte einen Hauptschulabschluss und war dann in der Berufsschule. Und dann haben wir zu dritt über die Kafka-Erzählung gesprochen, die da vorliegen war. Kafka ist ja so ziemlich das Diffizilste, was man so machen kann. Nee, ich hatte nicht das Gefühl, das ist ja jetzt hier nur ein Hauptschüler. Nee, das hatte ich nicht. Das hat mit der Zugangsweise zu tun. Ja, und klar hat das auch damit zu tun, wie dieser Zugang gestaltet wird. Aber grundsätzlich habe ich eher was dagegen zu sagen, also das ist jetzt hier ein Realschüler, das ist ein Werkrealschüler und so weiter. Sondern ich glaube, wir alle sind ja in unterschiedlichen Schwerpunkten unterschiedlich begabt. Also ich könnte so weit gehen, wenn wir schon diese blöden Kategorien haben, dass man sagt, es gibt bestimmt Gymnasialschüler, die sind Hauptschüler im Fach X. Oder Hauptschüler, die sind Gymnasial im Fach Y. Ja, deshalb ist es eben so wichtig, ich meine, das ist eine Utopie, über die brauchen wir jetzt nicht lange zu sprechen. Deshalb, es ist einer der Gründe, warum ich diese Dreigliedrigkeit eigentlich sehr kontraproduktiv finde. Zum einen, weil sie natürlich auch international im Vergleich zeigt, dass sie gar nicht das beste System ist, sondern im Gegenteil ein sehr durchschnittliches System. Und zum anderen, weil letzten Endes wissenschaftlich erwiesen ist, dass Schwächere, was auch immer das heißt, kognitiv in bestimmten Fächern davon profitieren, wenn Stärkere ihnen helfen, das heißt, wenn Peer-to-Peer-Teaching auch tatsächlich gelingt, und die Stärkeren davon nicht profitieren. Also klar, homogene Gruppen sind immer ein Stückchen schneller, aber wenn es nur um Schnelligkeit geht, dann kannst du auch zu Hause bleiben und Videos gucken und Online-Tests machen. Das ist ja nicht das, weshalb wir noch Schulen haben.
Ja, genau, dieses Phänomen Lernen durch Lehren, das ist ja auch in der Bildungsdebatte ein Teil. Und über diese Bildungsdebatte möchte ich mit dir auch noch einen Moment austauschen, weil du bist ja als Bildungsinfluencer auch tätig. Du veröffentlichst auf sozialen Medien, auf digitalen Plattformen und nimmst auch Einfluss zur Diskussion von Bildungsinhalten, zu Lernpraktiken und zur Bildungspolitik. Wie siehst du die Rolle von Influencern im Bildungsbereich und welche Verantwortung tragen diese Leute?
Ja, zunächst mal ist ja die Frage, was genau ein Influencer eigentlich ist. Ich habe mich selber irgendwann so genannt, weil bei meinem ersten Buch 10 Dinge, die ich an der Schule hasse, die Frage aufkam, wer oder was. Der Verlag hat auch gesagt, diejenigen, die mich nicht kennen, was sollen die denn denken? Wer ist Bob Blume? Und dann war die Frage, also Blogger, aber ne, die große Zeit der Blogger ist leider Gottes vorbei. Also was kann man da noch machen? Und da kamen wir dann auf Bildungsinfluencer eben als Person mit Reichweite im Bildungsbereich. Und da gibt es jetzt aber natürlich auch sehr unterschiedliche Leute. Es gibt Lehrer, die, ich sage jetzt mal, tanzen. Dann gibt es Lehrer, die ihre Kleidung zeigen oder so. Ist alles, würde ich alles nicht mehr aburteilen. Also, aber das ist natürlich eine andere Form von Einflussnahme als jetzt bildungspolitische. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, zwei große Influencerinnen, mit denen ich immer mal wieder zu tun habe, die Saskia Nichtsjahl im Grundschulbereich, die beispielsweise, die nimmt Einfluss. Ja, die nimmt Einfluss durch ihre Perspektiven. Oder Caroline von St. Ange, sie nimmt Einfluss durch das, was sie eben veröffentlicht, direkt in einer Form, die sozusagen nachweisbar ist. Ja, da hängen dann die Mutmachkarten im Klassenzimmer und das kann für eine Haltungsveränderung sorgen. Aber es gibt natürlich auch noch andere, etwas kleinere. Ich meine, was heißt schon klein und groß? Wir sprechen über Wahnsinnszahlen. Aber mit 20, 30, 40.000 Followern, es gibt Influencerinnen und Influencer, die in dem Bereich Antidiskriminierung, Rassismus unterwegs sind. Sobald etwas passiert in der Welt, haben sie schon die ersten Unterrichtsmaterialien entwickelt. So schnell sind Verlage überhaupt gar nicht. Ja? Natürlich muss man immer, und das sage ich auch bei mir, ich meine, das ist bei einem Buch anders. Da ist ein Rektorat dahinter und ein Lektorat und so weiter. Aber ich habe mit Menschen aus der Wissenschaft gesprochen, die sagen, wir brauchen eine größere Verzahnung. Wir brauchen eine größere Verzahnung, damit auf der einen Seite die Wissenschaft durch Influencer verbreitet wird. Also es ist eine Form von Wissenstransfer. Und auf der anderen Seite, damit sich nicht schlicht Falschbehauptungen auch in diesem Kontext ausbreiten. Ich gebe mal ein Beispiel, Lerntypen. So wie ich das jetzt betrachtet, habe ich mich jetzt nicht tief in der Diskussion, aber sind Lerntypen erstmal ein Mythos. Das ist eine These, die ist nachvollziehbar und die kann man mit anekdotischer Evidenz vielleicht auf der einen oder anderen Stelle auch verifizieren, aber im Grunde genommen gibt es keinen empirischen Beleg, dass Lerntypen existieren. Und wenn jetzt natürlich irgendwie etliche Influencer sagen, also hier, guck mal, wir haben das jetzt gemacht für die Lerntypen, dann werden die Menschen vielleicht in einer Art und Weise beeinflusst, die gar nicht so gut ist, weil es eben wissenschaftlich nicht belegt ist. Also insofern, ich habe eine grundsätzlich positive Haltung, ja, kein Wunder, wenn ich sozusagen selber da bin, gegenüber Menschen, die motiviert sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiterzugeben an andere, die davon profitieren. Glaube aber, dass der kritische Blick selbst, den man den Schülerinnen und Schülern natürlich auch immer mit auf den Weg gibt, auch wichtig ist, damit man sich immer fragt, ist das so, wo kommt das eigentlich her und wie kann ich damit umgehen?
Bob, du hast ja im Prinzip auch eine Doppelrolle. Du bist einerseits als Lehrer tätig und dann eben in deinen Aufgaben als Bildungsinfluencer. Wie gelingt es dir, diese verschiedenen Rollen zu balancieren? Und hast du es auch schon mal erlebt, dass es Vorgaben gab oder Einschränkungen von deinen Vorgesetzten, die da vielleicht mal gesagt haben, kümmere dich um deine Kernaufgabe und das andere, das hat jetzt hier keinen Platz?
Nein, bis jetzt noch nie. Das liegt aber auch daran, dass ich meine Kernaufgabe immer als Priorität genommen habe. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass die selber natürlich auch etwas weniger geworden ist, immer nach und nach. Denn letzten Endes wäre das sonst nicht leistbar. Was mir immer wichtig ist, ist, dass ich auf der einen Seite die Inspiration und die positiven Erfahrungen, die ich mache, die spielen in dem, was ich tue, was ich schreibe und über das ich spreche, immer eine Rolle. Das Negative niemals. Und zwar sowohl die Schülerinnen und Schüler und wenn was mit dem Kollegium wäre. Ich werde oft gefragt, wie sieht das Kollegium das? Ich habe tolles Kollegium. Die sind da ja auch ein bisschen mit reingewachsen. Ja, dann war ich meiner Lokalzeitung dann mal hier, dann war ich im Radio, dann haben sie mich im Fernsehen gesehen. Das war toll. Aber ganz ehrlich, diejenigen, die das scheiße finden, die würden es mir auch nicht auf die Nase binden. Wieso auch? Aber wenn sie es tun würden und sagen würden, Bob, ich finde das ganz schlimm, was du tust, dann würde ich das trotzdem nicht öffentlich sagen. Denn das ist sozusagen eine andere Welt, in der ich konkret arbeite und ich möchte eben nicht das eine mit dem anderen vermischen. Und diejenigen, die das machen, kriegen auch Probleme. Ja, also, weiß ich nicht, ein Video aufnehmen, Zimmer, das, was nicht abgeht. Das habe ich übrigens schon mal gemacht, im Klassenzimmer ein Video aufgenommen, aber da ist ja mein erster Schritt ist da zur Schulleitung. Ja, ganz klar. Solche Sachen spreche ich ab, denn ansonsten wird man sich, glaube ich, in Teufelsküche bringen.
Du hast in diesem Gespräch eingangs die Bedeutung von reflektiertem Lernen in einer digitalen Welt betont. Und in deinem Buch ist das ein Transversalthema, Reflexion im Lernprozess. Hast du hier Vorschläge, Ideen, wie Lehrkräfte diese Reflexion bei Schülerinnen und Schülern fördern können?
Ja, also doppelt gemoppelt. Als erstes, das, was ich gerade eben schon gesagt habe, dieses Warum, das ist ja sozusagen immer schon mal ein förderlicher Punkt für die Frage der Metabetrachtung dessen, was man tut. Aber zweifach ist auch belegt, dass Lernen besonders dann effektiv ist, wenn diese Metakompetenz einbezogen wird. Zweifach sage ich deshalb, weil es gibt einmal ein sehr schönes Buch von den 21st Century Skills, da ist Meta-Lernen im Grunde genommen ein wichtiger Gegenstand. Und da jetzt sozusagen eine Checkliste zu geben, ist schwer, aber man könnte vielleicht formulieren, warum tue ich was wie? Übrigens, das Wie wird in der Schule am seltensten gemacht. Aber warum tue ich was wie? Und das bedeutet eben, wenn etwas getan wird, darauf zu schauen, wie kann das eben in einer Form tun, dass ich mein Ziel erreiche. Das kann erstmal ganz konkret einfach, ich sag mal, mündlich passieren. Und wir wissen auch, dass die Lernprogression wichtig ist, weil Lernen immer das Vorgelernte mit einbezieht. Das kann aber hinterher auch, ich sage jetzt mal, professionalisiert und sogar institutionalisiert werden. Also in Schulen, in denen das Lernen schon im Zentrum steht, die Alemannenschule in Wutöschingen oder die Dresdner Universitätsschule, die machen das schon, da gibt es richtig Lernpfade und Gelingensnachweise, so dass man eben auch nicht immer den großen Brocken als Klassenarbeit hat. Danach wird einem gesagt, ja, du hast es leider nicht geschafft, aber jetzt kannst du auch nichts mehr machen, weil jetzt machen wir das nächste. Sondern die Gelingensnachweise nach den einzelnen Punkten. Das heißt, da ist sozusagen dieser Lernprozess und die Beurteilung dieses Meta-Lernen. Warum tue ich das? Wie ich das tue? Wie kann ich das anders tun? Schon mitgedacht. Aber das ist eben ein wichtiger Punkt. Der zweite, noch mal ganz kurz angedacht, die Hattie-Studie, die ich zumindest in der verkürzten Buchversion auch nochmal sehr intensiv gelesen habe, kann ich auch empfehlen, ich glaube für gestresste Lehrer oder so, das heißt einfach nur, es ist etwas kürzer, weil ich habe auch die Langversion, das sind glaube ich, ich weiß nicht, 700, 800 Seiten.
Du sprichst die Lernen sichtbar machen Studie
genau, von da John Hattie ist schon aus Australien. Genau, da ist schon im, also man muss ja dazu sagen, die Hattie-Studie, das ist ja sozusagen, ist eine Metastudie, also eine Studie, die aus hunderten von anderen Studien besteht, die wurde 2008, glaube ich, auch nochmal zusätzlich aktualisiert. Jetzt letztes Jahr kam nochmal eine Buchversion raus und insgesamt 2 Millionen Schülerinnen und Schüler wurden da insgesamt sozusagen mit einbezogen. Und da ist dieses Lernen sichtbar machen, du hast es gerade gesagt, bedeutet ganz konkret das. Denn aus der Hattie-Studie wird immer nur, wurde immer, ne, haben die unterschiedlichen Leute das unterschiedlich rausgezogen. Das, was die meisten gesagt haben, ist, der Lehrer ist das Wichtigste, also kann ich weiter Frontalunterricht machen, was eine komplette Fehlinterpretation war, sondern es ging darum, dass der Lehrer der Change Agent ist. Aber das Effektivste, das man tun kann, in diesen Effektstärken in der Hattie-Studie, ist, dass die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Lernprozess reflektieren. Und das kann man als Lehrkraft unterstützen, indem man, wie es dort heißt, das Lernen durch die Augen der Schülerinnen und Schüler sieht. Und wie wird jetzt ein bisschen zu weit führen, aber das sind sozusagen diese zwei Punkte, das Meta-Lernen auf der einen Seite in der Frage, warum tue ich was wie, und auf der anderen Seite die Fragestellung, wie kann ich beurteilen, wie der Lernprozess des Schülers durch seine eigenen Augen wahrgenommen wird und ihm entsprechend konstruktives Feedback geben. Das sind beides Dinge, die zentral sind, zentral dafür, den Lernprozess für die Schülerinnen und Schüler relevant zu machen.
Ausgezeichnet, ja, wie du diese Bedeutung herausarbeitest von einem individuellen und zeitnahen Feedback durch diese Lernbegleitung und dass das tatsächlich wichtige Stellhebel für Lernwirksamkeit sein können. Bob, wir sind ja hier in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Und in deinem Buch im letzten Kapitel verwendest du auch ein Akronym, eine Abkürzung, die aus den Anfangsbuchstaben von mehreren Wörtern gebildet wird. Bei dir ist das schöne Wort Learn und es steht für Liebe, Engagement, Aktivität, Relevanz und Nachhaltigkeit. Und ich habe den Eindruck, so ein bisschen auch dein Bildungsideal umreißt. Reduktion, ist das für dich in deiner Tätigkeit, in der Bildungsarbeit auch ein Thema? Wo wendest du das Motto weniger ist mehr an?
Also Reduktion ist immer ein Thema, auf jeden Fall. Ich glaube nur, wir müssen damit vorsichtig sein. Ich habe mal mit einem Freund von mir und mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass manchen Schülerinnen und Schülern Redundanzerfahrungen fehlen. Und ich habe das Gefühl, dass es auch eine grundsätzliche Tendenz dazu gibt, dass die Reduktion eine rote Linie überquert. Ich gebe dir ein Beispiel. Immer wenn ich eine Kolumne schreibe für T-Online, dann nehme ich ein schönes Zitat raus für Social Media, um diese Kolumne damit anzuteasern. Dann sage ich, hier ist meine neue Kolumne und schicke den Link dazu. Und dann reagieren Leute auf dieses Zitat.
Ohne den ganzen Text gelesen zu haben.
Und wollen mit mir darüber diskutieren. Da werde ich fuchsteufelswild. Denn wenn die sagen, so kann man das doch nicht machen, sagen, dann sage ich ja, dann lies erstmal diese Kolumne. Das heißt, und das, ich bin ja trotzdem Teil der Maschine, weil ich weiß, naja, das Zitat soll sie ja sozusagen anregen, aber soll sie dazu anregen, da drauf zu klicken. So, das ist, und in der Schule bedeutet das Operationalisierbarkeit. Operationalisierbarkeit, also das heißt, die Frage, den Lernprozess in einen Operator zu übersetzen, ist grundsätzlich gar nicht schlecht. Beurteilung, Beschreibung und so weiter. Kann aber dazu führen, dass alles, was sich der Operationalisierbarkeit entzieht, wegfällt. Also wie soll ich zum Beispiel, wir hatten drüber gesprochen, Demokratieverständnis operationalisieren. Deshalb, ja klar, didaktische Reduktion ist immer wichtig. Sie bedeutet den Zugang, ich kann die Frage, warum tun wir das, meist nur deshalb beantworten, weil ich selber mehr weiß, als ich den Schülerinnen und Schülern dann zumute. Oder ich öffne jedenfalls den Horizont des Verständnisses. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass die Reduktion nicht eben in eine weniger große Herausforderung mündet. Vielleicht könnte man sagen, Lernen muss auch eine Zumutung bleiben. Weil nur in der Anstrengung und Überwindung des eigentlichen Mehr des Verständnisses eben auch dieses Lernpotenzial liegt, was man dann begreifen kann.
Sehr schön, wunderbar. Wenn du einen Zauberstab hättest, Bob, und mit diesem Zauberstab die brennende Schule, wie es in deinem letzten Kapitel heißt, berühren könntest, um sie zu löschen, was würdest du am Bildungssystem verändern? Was würdest du zuerst anpacken?
Das ist jetzt langweilig, aber ich würde erstmal die 85.000 Lehrkräfte herbeizaubern, die wir mindestens brauchen bis 2035, um überhaupt das zu ermöglichen, worüber wir gesprochen haben. Das heißt nicht, dass wir uns zurückziehen können und sagen, wir haben zu wenig Personal, also versuche ich es erst gar nicht. Aber momentan funktioniert das System doch tatsächlich oftmals so, dass strukturelle Defizite über den Einzelnen ausgeglichen werden müssen. Das erste SWK-Gutachten, das heißt die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz, hatte eben ein Gutachten gebracht und dann den Lehrerinnen und Lehrern nahegelegt, doch auch Yoga zu machen, um resilienter zu werden. Das hat das aus meiner Sicht ganz schön auf den Punkt gebracht. Das heißt, ich würde zunächst einmal für massiv Personal sorgen, wenn ich nochmal auf Hetty zu sprechen kommen kann. Teamteaching ist auch hat auch eine sehr hohe Effektstärke, ist auch nicht besonders überraschend, denn konstruktives Feedback dem Einzelnen kann ich natürlich besser geben, wenn die Klassen so groß sind, wie sie sind, wenn ich das zu zweit machen kann und wenn ich eben dann flexibler bin. Das würde ich als allererstes machen.
Lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen, was heute in diesem Gespräch wichtig war. Ich habe mir als ersten Punkt zum Thema Chancengleichheit notiert, dass wir hier noch einen weiten Weg haben und die Schule natürlich nicht alles umsetzen kann und trotzdem einen Beitrag liefern kann. Und ich denke, hier geht es vor allem auch finanzielle Unterstützung vielleicht für Schulmaterialien, Zugang zu Nachhilfe, Lehrerfortbildungen, auch damit diese Lehrkräfte speziell auf den Umgang mit sozial benachteiligten Schülerinnen und Schülern vorbereitet sind. Das könnte alles helfen, die pädagogischen Strategien zu verbessern und letztlich die Bildungschancen gerechter zu gestalten. Ich habe mir als zweiten Punkt aufnotiert, ja, Bildungsinfluencer haben Bedeutung, sind wichtig und durch ihre große Reichweite können sie durchaus das Bewusstsein für bestimmte Themen schärfen. Und direktes Feedback unter Umständen auch zur Bildungspolitik liefern, was wiederum von Entscheidungsträgern wahrgenommen werden kann. Und dieses Akronym, das wir ganz kurz gestreift haben, habe ich hinten im Buch nochmal genau nachgeschaut. LEARN, das für Liebe, Engagement, Aktivität, Relevanz und Nachhaltigkeit steht. Ich verstehe das auch so, Liebe im Sinn von Beziehung und Nähe, die für erfolgreiches Lernen die Grundlage bilden, und dann Engagement, dass eben möglichst viele Menschen zusammenkommen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Perspektiven, denn das ist Voraussetzung für einen gelingenden Transformationsprozess. Und das Thema Aktivität hast du eingangs sehr gut umrissen, nämlich Erfahrungen sammeln, dass das Lernen nicht außerhalb, eben in diesen Lernstudios und in diesem Nachhilfeunterricht stattfindet, sondern im Prinzip Learning by Doing. Und das heißt offenes, entdeckendes Lernen, wie es außerhalb der Schule schon länger praktiziert wird und bei dem vielleicht auch Fehler deutlich willkommener sind, als das heute in der Schule der Fall ist, weil Fehler als Helfer verstanden werden. Und schließlich R für Relevanz. Hier kommt ja die zentrale Behauptung von deinem Buch, dass es beim Lernen stets darum geht, das Warum in den Mittelpunkt zu stellen und mit den Beteiligten zu klären, vielleicht auch auszuhandeln, wie das genau umgesetzt wird. Und das N für Nachhaltigkeit, das ist dir auch ein wichtiges Anliegen. Am Schluss geht es immer darum, dass Lernen darauf ausgerichtet ist, das große Ganze im Blick zu behalten, das heißt Umwelt, Klima, den Erhalt unserer Erde als größtes Ziel überhaupt. Bob, was gibt's von dir für Ergänzungen?
Keine. Ich finde das ganz toll, wie du das zusammengefasst hast. Natürlich gibt's für jeden einzelnen Bereich, könnten wir eine weitere Podcast-Folge machen. Das ist aber ja nicht hier der Zeit-Podcast alles gesagt, wo wir über 8,5 Stunden sprechen, sondern ich glaube, ganz vieles von dem, was mir wichtig ist und was deshalb auch in dem Buch gelandet ist, haben wir hier schon besprochen. Deshalb bedanke ich mich wirklich für diese schöne Zusammenfassung.
Ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir werden unten in den Shownotes den Link zu deinem neuen Buch im Mosaik Verlag verlinken. Und am Schluss immer die Frage an meine Gäste: Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wie kann man sich mit dir verbinden?
Ja, leider Gottes ist Twitter für mich ja nicht mehr benutzbar, oder X, wie es jetzt heißt. Die einfachste Möglichkeit geht über Instagram @netzlehrer. Und Threads, das heißt diese neue Plattform, die abgekoppelt ist von Instagram, also von Meta, benutze ich mittlerweile auch sehr gerne. Also auch da lohnt es sich für alle anderen. LinkedIn, da bin ich auch am Start. Im Grunde genommen gibt es, glaube ich, wenige Netzwerke, auf denen man mich nicht antreffen kann.
Lieber Bob, ich danke dir für dieses feine und aufschlussreiche Gespräch und wünsche dir weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Bürsten.